Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Und wir wissen das alle, beim Reiten passiert so viel, was man oft nicht in Worte fassen kann. Ein Mann, der ist Experte im Erklären von Dingen, die zwar unsichtbar sind, aber umso wichtiger für erfolgreiches Reiten. Meine Kollegin Nathalie Steinmann hat sich mit Werner Just unterhalten. Er erklärt uns die seiner Meinung nach 5 wichtigsten Punkte für Balance bzw. funktionellen Frieden zwischen Reiter und Pferd, nämlich Psychologie, Physiologie, Pädagogik, Spiritualität und Emotionen. Ziel ist es, das Pferd besser zu verstehen.
Ja, Herr Just, Sie bilden ja Pferde nach klassischen Grundsätzen aus. Und da habe ich jetzt gelesen bei Ihnen, dass das vor allem mit der Motivation des Menschen für Sie zu tun hat, was klassische Ausbildung eigentlich ist und dass das für Sie so eine Art Lebenseinstellung ist. Vielleicht können Sie da mal so ein bisschen erzählen, was das für Sie ausmacht, diese Einstellung.
Ja, das ist eine große Geschichte. Hat sich ja auch entwickelt in meinem ganzen Leben über die Jahrzehnte, wo ich mit Pferde arbeite. Am Anfang war einfach die Kinderauge, die Pferde wahrgenommen habe und sich verliebt habe. Auf dem Hof vom Opa war das schon. Und so hat sich das im Laufe des Lebens entwickelt. Ich mache ja das auch erst seit gut 20 Jahren hauptberuflich. Mit meinem Wissen heute weiß ich, dass eigentlich immer der Pferdebesitzer entscheidet über die Liga, wo wir spielen.
Okay, also geht ganz viel da vom Menschen aus.
Ja, klar. Das Pferd ist vom Menschen abhängig, von seinem Besitzer oder vom Trainer.
Genau. Ja, Ja, und Sie haben ja gesagt, Sie haben da so ein bisschen innerhalb dieser Laufbahn, die Sie jetzt haben als Ausbilder, festgestellt, dass es da 5 Säulen gibt, die entscheidend sind eigentlich für dieses, ja, um wirklich mit dem Pferd in Harmonie zu kommen oder in Balance, wie Sie es ja auch nennen.
Ja.
Was haben Sie denn da für Punkte rausgefunden?
Der Traum vom Anfang ist ja schon mal Balance. Sie haben angesprochen Harmonie. Da gehört für mich dann auch Leichtigkeit dazu. Wenn es schwer geht, kann es nicht harmonisch sein. Mhm. Ja, also Harmonie und Leichtigkeit geben sich ja die Hand oder halt nicht. Und was mich immer begeistert ist, wenn Menschen zugucken und sagen, hey, wenn du 10 Minuten auf dem Pferd sitzt, wird es schöner.
Ja.
Ja? Mhm. Und Schönheit spiegelt ja wieder Balance. Zeigt, dass das Pferd sich mehr balanciert, zeigt, dass es in positiver Körperspannung ist. Und das alles soll sich ja natürlich auch nachhaltig auf die Gesundheit auswirken. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil wir schon sehr viele Therapiepferde haben. Ich möchte eigentlich nicht, dass die Pferde Therapiepferde werden.
Ja.
Ich bearbeite die dann sehr gern und versuche sie wieder gesund zu machen. Immer nach dem Prinzip Ursachenforschung, nicht Symptombehandlung, sondern Ursachenforschung. Wo ist der Anfang der Negativkette? Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, mit den 5 Punkten, das sind ja die Balancepunkte. Also die gemeinsame Balance von Reiter und Pferd ist ja ein zentrales Thema beim Reiten. Und daraus haben sich die 5 Punkte entwickelt. Wenn ich mir dann Gedanken gemacht habe, was geht ins Minus und was geht ins Plus, ja, es kann ja im Balancebereich, gerade in diesen 5-Punkt-Bereichen, kann es immer ins Minus oder ins Plus gehen. Das ist ja das Thema.
Wo man okay, vielleicht da geht es dann eine ansteigende Kurve sozusagen
ja,
zu bekommen.
Ja. Wie man das auch formulieren möchte. Ja,
ja. Ja, ich glaube so, Sie haben auch schon mal im Vorgespräch genannt, funktionellen Frieden zwischen Reiter und Pferd bedeutet auch so für Sie mit eben Balance. Das fand ich einen ganz spannenden Begriff, weil ja, dass so zwei Dinge zusammenbringt, die vielleicht erstmal gar nicht so zu passen scheinen irgendwie. Und vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen erklären.
Das kann genauso widersprüchlich erscheinen wie, wie zum Beispiel Autorität und Liebe oder Liebe und Autorität. Diese funktionelle Frieden könnte man auch erklären. Meine Grundmotivation ist Zuneigung, ist Liebe, ist Faszination. Eigentlich Faszination ist das beste Wort, weil was fasziniert denn? Das ist einmal die Schönheit, die Kraft, die Ästhetik, wo ein Pferd da ist und einfach die Möglichkeiten, wo das Pferd auch hat. Und dann kommt noch dazu, dass das Pferd all das uns zur Verfügung stellt. Das finde ich manchmal echt bedauerlich. Natürlich eine große Freude, wenn ich ein Pferd ausbilden kann, aber bei manchen Pferdebesitzer finde ich es eher bedauerlich zum Nachteil vom Pferd. Gell? Und aber deshalb unterhalten wir uns ja auch, um Wissen weiterzugeben. Also ein Grundsatz von mir ist auch, wer liebt, lernt ständig dazu. Also es gehört auch für mich dazu, nach Jahrzehnten mit Pferde stelle ich mich immer noch in Frage. Ich will demütig genug sein, mich selbst noch in Frage zu stellen und noch zu suchen, wo kann ich noch was besser machen. Ja, und funktioneller Frieden ist einfach, dass ich das Pferd in einen Rahmen bekomme, dass es funktioniert, also immer in Symbiose zu seinem Nutzer und zu meinem Nutzer. Es ist immer eine Symbiose. Es ist nie einseitige Geschichte. Wenn das einseitig ist, leidet immer einer. Entweder das Pferd oder der Reiter. Also versucht man immer, eine Symbiose hinbekommen. Und ich sage ganz bewusst, versucht. Es ist immer ein Suchen. Es ist ein Suchen, den besten Weg zu finden. Es gibt schon Richtlinien, es gibt Vorgaben. Skala der Ausbildung halte ich ganz hoch. Da kommen bei mir noch gewisse Dinge dazu, wie Biegung zum Beispiel. Aber ansonsten finde ich die ganz prima. Und das heißt, wenn das Pferd funktioniert und dann noch losgelassen ist, also den Frieden behält oder immer wieder zurückbekommt, man muss ja die Kirche im Dorf lassen. Es gibt schon Momente, wo Disharmonie da ist, gerade wenn man ein Pferd ausbilden muss. Wenn es noch nicht weiß, was es soll. Ja, es geht ja immer um Verständigung, wie bei einer Fremdsprache. Das Pferd muss ja wissen, was ich möchte. Und da gibt es manchmal schon so Differenzen. Und dann wünsche ich mir, so schnell wie möglich wieder Frieden zu haben. Und das merke ich sofort, wenn das Pferd Schritt macht. Der Schritt ist für mich ein Indikator für Entspannung, für einen friedenvollen Seelenzustand. Wenn das Pferd nicht mehr schreitet, wenn es passartig geht oder zackelt oder die Beine gar nicht mehr vom Boden wegbekommt, dann ist was schiefgelaufen. Und das ist mir ganz wichtig. Im Schritt beginnt ja alles. Das ist die Mutter der Grundgangarten. Es wird allgemein unterschätzt, ein guter Schritt. Mhm. Ja, in alle Bereiche, unabhängig vom Leistungsbereich. Ich habe schon im Spitzensport zugeguckt. Da wird scharf kritisiert, wenn das Pferd mal das Maul ein bisschen öffnet. Aber man sieht passartige Schritte. Und im Freizeitbereich sieht man das ja. Viele können mir gar nicht erklären, wenn ich frage, sag mal, welche Beine tragen dich? Welche Beine tragen dich? Da ernte ich oft fragende Blicke.
Das wäre ja auch so in diese Richtung, eine von den Säulen, haben Sie ja gesagt, ist die Physiologie. Also so das Körperliche, dass man das vielleicht auch einfach spüren kann, das wäre jetzt wahrscheinlich so ein Punkt, wo das noch nicht ideal entwickelt ist, sozusagen, wenn man das nicht spüren kann.
Vielleicht können wir gerade mal in die Punkte reingehen, oder?
Ja, gerne. Sollen wir gleich mit der Physiologie starten? Oder
können wir das?
Oder gibt es einen anderen Punkt?
Die Reihenfolge ist eigentlich egal.
Okay.
Es ist wie in der Skala der Ausbildung, die Punkte überschneiden sich. In der Skala sehe ich es eher so, dass die ersten drei Punkte, also Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, das sind wie Geschwister. Die gehören unbedingt zusammen. Und daraus können sich die anderen drei oder vier entwickeln. Also ja. Schwung, gerade richten, Biegung, Versammlung. Mhm. Ja. Und hierbei meine fünf Punkte, die überschneiden sich auch. Manchmal ist es sogar schwierig zuzuordnen. Mhm. Wo gehört es jetzt hin? Gehört es jetzt in die Psychologie, Physiologie oder ist das eher ein pädagogisches Problem? Mhm. Das ist nicht immer so eindeutig zu entdecken.
Die anderen beiden wären ja noch Spiritualität und Emotionen, ne?
Ja.
Dann wäre es komplett.
Genau. Okay. Genau. Und die Emotionen spielen immer mit.
Ja.
Ja, oder? Leidenschaft.
Ja, natürlich.
Und oft
ganz
dann,
wichtig.
Ja. Unseren Charakter steht dahinter der Emotionen. Aber da können wir im Einzelnen noch drauf zurückkommen, wenn Sie wollen.
Mhm. Ja, dann fangen wir doch mal mit der Physiologie an, wenn wir da gerade schon dabei sind.
Ja, also physiologisch muss man einfach am Anfang sagen, jedes Pferd ist mehr oder weniger vorhandlastig und schief. Und wenn da noch der Reiter draufkommt, ist es eigentlich kein tragfähiger Zustand. Ja, ich meine jetzt das sprichwörtlich. Kein tragfähiger Zustand, auch dann ganz praktisch. Wenn wir es nicht schaffen, das Pferd von der Vorhand wegzubekommen und gerade zu machen. Sonst leidet das Pferd. Was passiert, wenn das Pferd leidet? Es bekommt entweder Arthrose, bekommt Sehnenprobleme oder es macht sich steif. Also ein stabiles Pferd, das eine gute Genetik hat, geht ja nicht gleich kaputt. Dann hätte man fast nur noch kaputte Pferde. Sondern wird steif, wird fest am Rücken und schützt seine Gelenke durch angespannte Muskulatur. Und das muss man einfach wissen zur Physiologie. Und dann kann man sich halt die Frage stellen, wie kriege ich das Pferd da weg?
Mhm.
Ja. Und also zu dieser Problematik, da entdecke ich auch immer, dass die Pferde auf großer Unterstützungsfläche stehen, bedeutet, manchem sagt vielleicht ein Sägbock was. Also es sind so vier gespreizte Beine, wie so ein störrischer Esel. Also steht auf großer Fläche.
Mhm. Ja, kann man sich ganz gut vorstellen.
Ja, das ist eine Situation, wo wir stabile Balance haben. Ja, da kann der Reiter neben dem Pferd sitzen, der muss nicht zentriert sitzen. Das Pferd stützt sich dann. Das Gegenteil ist, das Pferd lernt durch Ausbildung immer auf kleinerer Fläche zu stehen. Dadurch muss sich es mehr balancieren, die Balance wird störanfälliger. Das Reiten wird leichter. Ich kann dann mit einem Hinschauen das Pferd lenken. Und solange das Pferd in Stützposition oder auf großer Fläche steht, kann ich das Pferd nicht leicht lenken. Das sind dann diese typischen Situationen, wo der Reiter am Zügel rumreißt. Man reitet das Pferd dann am Kopf und nicht am Körper, also in der Nase quasi. Und das fällt mir jetzt so spontan halt ein zur Physiologie, weil die Körperspannung, die positive Körperspannung, es gibt ja auch Verspannung, also positive Körperspannung braucht ja ein Pferd, um gewisserweise auch Rückentätigkeit oder den Rumpf leicht heben zu können. Diese Körperspannung kommt ja wenn das Pferd auf kleinerer Fläche steht und anständig vorwärts geritten wird. Anständig heißt immer im Takt. Einfach so, dass leichte Körperspannung entsteht. Genau.
Mhm. Ja, das heißt, da spielt auch schon die Balance eine ganz große Rolle.
Unbedingt.
Im Prinzip. Ja,
unbedingt.
Ja,
man ist dabei, ständig die Balance zu verfeinern. Je kleiner das Pferd auf die höchste Position ist ja eigentlich die Piaffe. Wo die Hinterbeine, deine Vorderbeine ganz nahe kommen, absolut unterm Schwerpunkt oder vorm Schwerpunkt manchmal sogar so, schon sind. Und in dieser Situation, wenn es eine echte Piaffe ist, hebt das Pferd auch den Rumpf. Zur Physiologie muss man auch wissen, dass der Rumpf zwischen den Schulternblättern hängt. Der ist ja nicht festgewachsen wie bei uns, sondern hängt da drin wie in Seilen. Das heißt, ich kann das Pferd im vorderen Bereich, im Widerrissbereich, zwischen den Schulterblättern etwas anheben. Also ich kann auch nicht genau sagen, ist das jetzt ein Zentimeter, sind das zwei Zentimeter. Also so dicht, ich bin ja kein Mediziner. Ich weiß nur und habe das schon oft gesehen, wie das die Pferde machen und dann sofort schöner werden, kraftvoller wirken und dynamischer. Und dessen dieser vorher angesprochenen Ruhe oder Frieden.
Mhm, ja.
Das ist ja das, was dann die Schönheit ausmacht.
Ja, genau. Und das erfordert ja dann wahrscheinlich auch wieder dieses Einfühlen ins Pferd, damit man auch ja eben merken kann, wann das Pferd angespannt ist, was man tun muss. Das ist dann wahrscheinlich eher der Punkt Psychologie dann schon.
Ja, die Psychologie habe ich eigentlich immer ganz gern vorne, weil es geht da auch um das Wesen Pferd, dass man das Pferd versucht zu verstehen, dass man Pferd Pferd sein lässt und nicht irgendwie ein menschlicher Partnerersatz oder sowas ähnliches, sondern dass man Pferd Pferd sein lässt, wirklich ein Flucht- und Herdentier. Und ein Fluchtenherdentier ist auch immer zwangsläufig ein Beobachter, ein Reagierer. Ja, sind brutale Reaktionstiere.
Ja.
Wenn wir erschrecken, wir gucken ja, wir zucken zusammen, wir machen uns klein und gucken, ob wir rennen müssen. Ein Pferd guckt nicht, ob es rennen muss, das rennt gleich. Rennt zum Beispiel 5 oder 10 Meter weg, dreht sich rum und guckt, was das war, ob das der Säbelzahntiger ist oder nur ein kleiner Vogel.
Ja, das kommt dann erst im Nachhinein, ja.
Ja, also sie reagieren sofort.
Ja.
Ja. Und ich habe schon oft Reiter erlebt, die sind dann ihrem Pferd böse. Und sage, hallo, das ist ein Fluchttier. Wenn du das nicht verstärkst durch Ach und Weh und Kreischen oder Klemmen, dann kommt das Pferd sofort wieder runter. Das Pferd wird nur panisch, wenn es eine Bestätigung bekommt vom Reiter. Durch Klemmen, durch Schreien, durch Hilferufe oder Zügelreißen.
Ja klar, da kann man natürlich ungewollt was ganz Falsches auslösen. Ne? Das ist ja.
Aber deshalb ist dieses Wissen wichtig. Einmal von der Physiologie, wo man vorher gesagt hat, das Pferd kann den Rumpf heben. Wenn man das weiß, dann kann man sich ja mal Gedanken machen, beginnt den Denkprozess, wie komme ich überhaupt dahin, dass das Pferd den Rumpf heben kann. Und das andere in der Psychologie, dass man einfach auch mal das nicht so dramatisch erachtet, wenn das Pferd erschreckt, wäre man Vogel. Und das sind die Pferde natürlich sehr unterschiedlich. Jedes Pferd hat seinen Charakter, wie wir Menschen auch. Die einen sind misstrauischer, die anderen sind vertrauensseliger. Das ist alles auch Psychologie, wo man dann auch einfach den Charakter vom Pferd, sage man, vorerst stehen lassen muss. Ein Stück weit kann man ja auch ein Pferd im Charakter prägen. Nicht nur physiologisch, sondern auch im Charakter. Wenn sie einem mehr vertrauen, werden sie weniger erschrecken. Aber immer totale Angsthase kriegt man das vielleicht nie ganz weg. Da muss man einfach damit leben, dass es gelegentlich erschreckt.
Ja.
Wenn es trotzdem im funktionellen Frieden bleibt, diese Grundhaltung, was ich vorher angesprochen habe, wenn diese Grundhaltung nicht verloren geht, sehe ich darin kein Problem. Wenn ein Pferd mal zuckt und dann sagen wir, okay, alles gut, kann man als Reiter sagen, ich bin bei dir, alles gut.
Mhm. Ja? Ja, was gibt es denn sonst noch für, also Sie haben ja jetzt angesprochen, so dieses grundsätzliche Wesen einfach vom Pferd. Das ist ja sicher auch ganz wichtig für diese dritte Säule, die Pädagogik, wie man mit dem Pferd umgehen muss, wenn man eben wirklich was beibringen möchte und so weiter. Was ist da aus Ihrer Sicht so das Entscheidende?
Ich gucke gerade bloß, ob wir die Psychologie schon verlassen. Ich möchte noch kurz dazu was sagen.
Ja,
Reizreaktion, also Pferd ist ein Reaktionstier. Mhm. Und da muss man als Reiter auch wissen, dass man eigentlich nach dem Reizreaktionsprinzip arbeiten kann.
Ja.
Ja? Ich brauche keinen Kraftaufwand, sondern eigentlich nur Reizreaktion. Je effizienter der Reiz ist, also je höher die Reaktion, umso mehr bekomme ich Leichtigkeit. Ja, das wollte ich einfach noch zur Psychologie sagen. Und noch ein Punkt, der oft auf Erstaunen stößt, ist Distanzverhalten. Distanzverhalten, das ist kein Begriff, der gelehrt wird. Finde ich auch ein ganz wenig Lehrbücher, wenn überhaupt. Ist mir persönlich aber ganz wichtig geworden. Die größte Distanz hat ja einer, wo Freiheitsdressur macht.
Ja.
Zum Beispiel, ja. Mhm. Und dann gibt es die andere Distanz, wo man das Pferd immer so mit knallharter Faust direkt am Trenzerring führt. Womöglich noch mit beide Zügel. Da sehe ich schon, wenn das jemand macht, er hat kein Vertrauen zu seinem Tier.
Mhm, ja.
Und Distanzverhalten, da gehört für mich auch der Individualbereich dazu. Zum Beispiel, mein Individualbereich ist so lang wie mein Arm.
Mhm.
Ja? Im Pferd sein Individualbereich ist mindestens 3 Meter. Da kann man sich auch mal Gedanken machen, wenn ich da reingehe in diese 3 Meter, fragt das Pferd als Beobachtungstier, fragt es, was will der jetzt von mir? Dieses Bewusstsein ist auch nicht groß verankert unter Reiter. Erstens, weil manche Leute es gar nicht interessieren und die andere das einfach noch nie gehört habe. Und finde ich aber ganz wichtig für feinen Umgang.
Ja, dass man da auch sich bewusst ist, dass das so unterschiedlich ist, ne, bei Mensch und Pferd, wie groß
total
dieser unterschiedlich. Bereich ist.
Ja. Und ich habe gerade ein Berittpferd, da haben die Besitzer, das sind eine nette Familie, haben die Kinder dem Pferd immer gefüttert. Das ist ein ganz tolles Pferd, tolles Dressurpferd. Und aber der büffelt und respektiert einen nicht. Der rempelt einen auch an. Also das ist ja dann hausgemacht. Dem Pferd muss ich jetzt erklären. Also ich habe einen Individualbereich. Und ich lade ein und ich lade aus. Und dann guckt mich das Pferd erstaunt an und sagt, aha, endlich einer, der mir einen Rahmen steckt. Also diesen Rahmen. Das Pferd hat schon andere Rahmen gehabt vorher, aber diesen Rahmen war neu für das Pferd, also Individualbereich. Und dann brauche ich keine Angst haben auf meine Füße, brauche keine Sicherheitsschuhe, weil das Pferd einfach diesen Abstand hält und dann auch hinter mir gehen kann. Kann neben mir gehen, es kann hinter mir gehen und mir passiert nichts. Und ja, da sind wir ja schon mittendrin in der Pädagogik.
Genau. Und wir waren es auch vorher schon. Da wollte ich nämlich noch mal kurz zurückfragen. Sie haben gerade gesagt, mit den Signalen. Je höher das Signal ist, desto feiner die Reaktion. Habe ich das richtig verstanden? Oder?
Nee.
Nee, ne?
Nee, ich habe gesagt, je effektiver oder effizienter das Pferd reagiert auf ein Signal.
Ja.
Umso höher wird dann die Leichtigkeit, das ist wie eine Formel.
Ja.
Mhm. Und die haben jetzt nicht gebohrt. Das habe ich mal beim Philippe Karl gestohlen. Was heißt gestohlen? Vieles greift man auch bei anderen Ausbildern auf und bei vielem kriegt man Bestätigung. Es ist ja nur gut, wenn man Bestätigung bekommt. Ich habe ja schon gesagt, dieses Infragestellen ist immer da, wenn man der beste Weg gehen möchte. Und da braucht man auch Bestätigung. Weil es gibt auch andere Stimmen, die einen vom falschen Weg abbringen. Das gibt es ja auch. Also das muss man natürlich auch bedingen. Das sage ich der Reiter, wenn sie ständig mit dem Schenkel klopfen. Dann sage ich, hallo, ihr stumpft euer Pferd ab. Ihr macht euer Pferd müde oder aufsässig. Ja, durch dieses ständig. Ja. Und Und ich sage dann, denk doch mal einen Impuls, gib mal lieber einen Impuls. Das Bein bleibt schon am Pferd, das bleibt ruhig am Pferd, atmet am Pferdebauch und daraus aus einem atmenden Bein ist ein Impuls möglich. Aus einem klemmenden Bein, daraus muss ich klopfen und die Reaktion ist einfach nicht entsprechend. Und dann gibt es wieder die unterschiedlichen Charaktere. Also da sehen wir schon wieder, wie sich's überschneidet. Es gibt ja Pferde, die reagieren zäh und andere Pferde, die reagieren über. Also das heißt, die eine muss man sensibilisieren, die andere desensibilisieren. Und in verschiedene Bereiche unterschiedlich. Sonst wäre es so einfach.
Ja, das wäre ja schon fast wieder langweilig dann.
Ja, das wird sicher genau nicht, ja.
Ja. Ja, einer der nächsten Begriffe, das fand ich besonders spannend, ist Spiritualität, wo Sie sagen, das spielt auch eine Rolle für gutes Reiten. Dass genau, dass Reiten eben auch Glaubenssache ist. Aber woran muss man denn da glauben oder was ist das denn? Was steckt denn dahinter?
Ja, das ist ja die Frage in der Spiritualität, wie tief man einsteigen möchte. Das ist ja auch ein Fass ohne Boden. Da kann man ja sich den ganzen Tag unterhalten. Also grundsätzlich ist ja mal so, dass ein Reitschüler, was er mir nicht glauben will, nicht glaubt. Ja, und was er nicht tun will, wird er nicht aufgreifen. Jeder entscheidet, das ist ja auch gut so. Jeder hat sein Recht auf seine Entscheidungsfreiheit. Das finde ich ja auch gut.
Sonst wäre ja auch dieses Hinterfragen nicht mehr da. Ne?
Darunter leiden wir ja gerade alle ein bisschen mit der Corona-Geschichte. Ja, so Entscheidungsfreiheit teilweise eingeschränkt. Zum Wohle, ja, für irgendjemand, klar. Es soll jeder selbst entscheiden können. Nur ist dann so, dass ich auch schon erlebt habe, dass man nur bis zu einem gewissen Punkt kommt. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, in was für Liga spiele ich, wenn ich jetzt vom Fußball aufgreife, wenn ich Bundesliga spielen möchte, dann muss ich bitteschön meinem Trainer glaube, der Bundesliga spielen kann.
Natürlich, ja, klar, das ist irgendwo Voraussetzung.
Ja, ich habe es ja schon erlebt, die Ansprüche sind da, allein der Glaube fehlt mir. Ja, die Ansprüche sind da, man hätte schon gern, aber dann muss man dann auch was dafür tun. Genau, ja, das ist mal so das ganz am Anfang, das Spirituelle, wo man sich dann auch fragt, warum ist das jetzt so? Glaubt er mir das nicht? Es äußert sich ja auch nicht jeder was. Wir wissen ja aus den 5 Punkten, wie komplex das Thema ist. Und man kann sich während dem Unterricht gar nicht über alles unterhalten. Man sieht auch nicht in einen Menschen rein, was er versteht oder nicht versteht. Und für mich ist manchmal die Frage, ist der Mensch jetzt unterwegs in einem Geist, der lernen möchte, der konstruktiv zusammenarbeiten möchte? Und also diese Frage stelle ich mir nur, wenn es nicht so fließt. Wenn es nicht fließt, angenommen ein Reiter sagt, okay, ich möchte auf L-Niveau reiten. Oder vor kurzem hat zu mir ein Pensionsnehmer gesagt, ja, fliegender Wechsel würde ich schon gern reiten. Dann habe ich ihm gleich sagen müssen, aber das geht mit dir nicht. Er ist ein Späteinsteiger. Der Mann geht auf die 60 zu und hat mit 50 angefangen zum Reiten. Ich habe gesagt, das können wir zwei nicht erarbeiten. Da muss dein Sohn kommen.
Okay, da braucht es noch ein weiteres Leben.
Ja, der war einsichtig, ja. Der Mann. Und sein Sohn reitet klasse und mit dem versuchen wir jetzt da einfach weiterzukommen. Aus dieser, erstens mal, der reitet mindestens, sagen wir mal, auf LM-Niveau, kann es aber nicht umsetzen, weil er keine Erfahrung hat. Ja? Mhm. Und da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass es überhaupt erst eine saubere A wird. Das hat jetzt nichts mit Turnier zu tun, aber irgendwo muss man sich ja orientieren. Und genau, also dieser Fall, dieser Mann hat mir geglaubt, dass er mit seinem Pferd kein fliegender Wechsel, aber der Sohn sehr wohl. Und er erlebt jetzt schon, dass er davon profitiert, weil das Pferd fängt jetzt an, versammelt zu galoppieren. Jetzt kann er endlich gescheit aussitzen im Galopp, kann den Galopp mal genießen. Durch unser Weiterführen mit dem Pferd, Sohn und Trainer, durch dieses Weiterführen profitiert jetzt der eigentliche Sponsor jetzt auch. Also er ist ja der Bezahlende.
Ja.
Also ist so ein richtiges Viererverhältnis, kann man schon sagen. Vater, Sohn, Pferd, Trainer. Mhm. Ja, und es funktioniert und da passt's.
Ja. Mhm. Ja, das heißt, es ist schon gut, sich da hohe Ziele zu stecken, beziehungsweise weiter hinaus zu wollen, aber nicht unbedingt dann ja um jeden Preis oder wenn es eigentlich gar nicht möglich ist. Ne? Also da dann irgendwie andere Möglichkeiten zu finden, wie jetzt in dem Fall.
Da muss man, ich habe da natürlich auch den Weg aufgezeigt. Wie ist denn der Weg dahin? Das Pferd muss sich, was wir schon besprochen haben, muss sich besser balancieren. Das Pferd schaufelt hinten raus am Trab und so. Also man sieht schon, die Hinterhand wird hinterhergezogen. Das ist ja keine Situation, um einen fliegenden Wechsel zu erarbeiten. Da geht was voraus. Und mit dem Sohnemann bin ich dabei, das Pferd mehr zu setzen. Und also wirklich, es ist sichtbar, wie das Pferd auch schöner wird, wie es dem Pferd besser geht und selbst der Späteinsteiger davon profitiert. Also so gesehen muss gute Ausbildung auch immer Symbiose für alle sein. Aber es müssen wirklich auch alle mitmachen. Und das Pferd muss gesund sein. Oder gesund rehabilitiert werden, manchmal vorher. Und das, so, das ist so immer der Anfang vom Glaube. Und dann gibt es natürlich schon tatsächlich tiefergehende Dinge, wo manche Leute dann halt wo es sehr anspruchsvoll wird. Wo man dann wirklich sagen muss, was hat es noch mit dem Pferd zu tun? Weil ich bringe dann auch mal einen Schöpfergott ins Spiel, der einfach diesen Traum hat, dass wir uns in Schönheit, in Balance, in Harmonie, mit Leichtigkeit, Sicherheit, haben wir noch gar nicht angesprochen, das gehört ja dazu, zur Leichtigkeit, durch Leichtigkeit habe ich Sicherheit, ja, wenn ich meine Hilfe leicht durchkomme. Und so weiter. Oder nachhaltige Gesundheit. Das ist für mich auch alles ein Schöpfergedanke. Ja? Also ich habe einen Gott kennengelernt, der Mensch und Tier liebt, der das Bestmögliche will. Oft haben die Menschen so eine falsche Vorstellung mit dem alten Mann mit dem Zeigefinger. Das ist nicht der Gott, den ich kenne. Ja, und das spielt manchmal dann auch ein bisschen rein. Da habe ich auch schon wirklich ungewöhnliche Geschichten erlebt, wo Tierärzte staunen und wo ich auch als auch in Ausbildung nicht mehr machen habe können. Zum Beispiel bei einem Kolikpferd, wenn das auf einmal gesund ist und der Tierarzt sagt, das, ich sage es einfach so brutal, ist verreckt jetzt. Ja? Ich muss schnell einschläfern. Und dann sage ich nein, ich habe es gespürt da drin und sage nein. Und der Tierarzt rennt beleidigt vom Hof. Und eine halbe Stunde später ist das Pferd gesund. Das sind so übernatürliche Dinge, wo ich auch erlebt habe. Und so diesen barmherzigen Schöpfer kennengelernt habe. Mhm. Also so, das ist so, das ist die weiterführende Spiritualität, wo man dann wo ich dann auch mit Pferde erlebt habe und wo leider viel zu wenig aufgegriffen wird, was für Möglichkeiten das da gibt.
Mhm. Ja. Thematisieren Sie das auch mit Ihren Schülern so? Also
den, wo es interessiert?
Ja.
Ja, ja. Ich habe dadurch aber auch schon Schüler verloren.
Okay, die das nicht vorstellen,
nicht hören wollen. Und da sage ich, ja, Reiten ist wirklich eine spirituelle Geschichte, weil es der Geist muss passen. Mhm. Also wenn Sie jetzt bei mir Unterricht nehmen und Sie leben in einem total anderen Geist wie ich, dann werden Sie vielleicht 10 Reitstunden nehmen, uns maximale rausholen und dann schnell diesen Typ wieder verlassen.
Okay.
Ja, das ist also meine Erfahrung, ja? Ja, ja. Auch der Geist sucht nach Symbiose. Mhm. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist manchmal gar nicht so leicht zu verstehen in unserer materiellen Welt, wo alles so mathematisch erscheint. Mhm. Aber eigentlich ist für mich das Spirituelle auch eine mathematische Geschichte. Vorerst rechnen wir immer ein Plus-Minus. Ich habe ja am Anfang auch gesagt, diese 5 Punkte können ins Minus, können ins Plus spielen. Aber durch dieses Spirituelle habe ich schon oft erlebt, kommt auf einmal Multiplikation. Ja, da kommt ein Plus dazu, das ich nicht machen kann.
Mhm. Ja. Das heißt, ein spiritueller Mensch ist irgendwie auch ein besserer Reiter, kann man es so sagen, oder?
Nee, kann man leider nicht sagen, weil immer alles zusammengehört. Mhm. Man kann sich eins von den 5 Punkten nicht rausholen und sagen, dann top. Ja, das wäre ein Selbstbetrug.
Ja.
Und deshalb ist mir das auch wichtig, alles zu erläutern. Mhm. Es spielt alles zusammen. Natürlich kann einer sagen, der letzte Punkt, spirituelle, interessiert mich nicht. Kann trotzdem ein guter Reiter sein.
Ja.
Aber er wird vielleicht einen Mangel haben an Einfühlungsvermögen. Er wird einen Mangel haben an Geduld oder an Verständnis. Wird anfangen zu riegeln oder was weiß ich. Ich habe schon ganz tolle Reiter gesehen und habe gedacht, warum machen die das? Das Pferd beißt sich schon auf die Brust und der riegelt immer noch rum. Und ich denke manchmal, da kommt dieser letzte Punkt, dass man sagt, hey, ich habe selbst Barmherzigkeit erfahren von meinem Schöpfer, ich gebe das auch meinem Tier weiter. Aber das verlange ich von niemandem, das diskutiere ich eigentlich auch gar nicht. Das ist, in der Öffentlichkeit diskutiere ich das jetzt erst einmal, weil ich auch sehe, dass die Welt das braucht. Gerade in dieser Zeit. Ich erlebe durch diesen Corona-Einschränkungen, dass die Leute nervöser sind. Viele Leute haben Angst.
Ja.
Ja. Und dann sage ich, da höre ich nicht mehr auf, wenn es sich anbietet, von Gott zu reden. Von dem, der gute Gedanken über uns hat. Wirklich gute Gedanken. Und nicht diese Vorurteile, wo da sind. Es gibt ja für mich nur 2 Gründe, sich diesem, der mich gemacht hat, nicht zuzuwenden. Entweder kenne ich ihn nicht, ich kenne seinen guten Charakter nicht, oder ich bin rebellisch. Also das ist so meine Antwort vielleicht.
Ja.
Ja, das ist meine Antwort. Weil ich denke manchmal, sag mal, der Mensch ist doch intelligent. Ich kann ins Internet reingehen und gucken, wie finde ich Gott. Kann ich machen. Aber jetzt gehen wir so weit vom Pferd weg.
Mhm. Ja, das ist natürlich, ja, wie aber sagen Sie, individuell.
Für mich ist das auch ein Grund meiner Motivation mit dem Pferd.
Ja.
Weil ich habe es am Anfang gesagt, vor über 20 Jahren habe ich einen guten Job bei der Firma Porsche aufgegeben, wirklich einen super Job, um was besser zu machen in der Pferdewelt. Und deshalb bin ich auch dankbar, wenn ich hier sein kann, dass ich als Multiplikator auftreten kann. Ja, das machen Sie ja mit der Zeitschrift auch. Sie sind Multiplikator. Und die Menschen brauchen das. Die brauchen Wissen. Die brauchen Erkenntnis. Erkenntnis, wo da ist, sollte man nicht zurückhalten. Vor allen Dingen, wenn es eine gute ist.
Mhm.
Und eine gute Erkenntnis führt immer zum Besseren. Führt mehr zu den Punkten, was wir angesprochen haben, zu mehr Freiheit, zu mehr Entspannung, zu mehr Balance. Ja. wie jetzt, wo ich hierher bin und mit diesem Stress, ich finde die Straße nicht, ich war nicht in Unbalance.
Ja, ja. Also so die Grundbalance ist sozusagen noch da gewesen. Ich habe es Ihnen ja gesagt
am Telefon, das wird noch, ja, das bekommen wir ja noch hin. Ja. Mhm. Und da bin ich froh über diesen Frieden.
Ja, das ist ja jetzt auch nochmal dieses Thema Emotionen, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen gehabt. Aber ja. Ja, das ist natürlich auch sehr entscheidend wahrscheinlich gegenüber dem Pferd, was für Gefühle man eigentlich mitbringt.
Ja, genau. In unseren Emotionen steckt ja unser Charakter. Und ich habe in der Reithalle den Spruch hängen vom Timo Amoroso. Timo Amoroso hat wohl, ich habe das Buch nie gelesen, aber dieser Spruch habe ich, glaube ich, sogar mal im Caballo gelesen. Ich weiß nicht, ob das Buch nicht von Mio Rischlikon sogar vertrieben wird, zweierlei Leben. Das muss ein junger Mann gewesen sein, der durch einen Unfall querschnittsgelähmt war und neu reiten gelernt hat. So habe ich es aufgefasst. Und der hat einen Satz geprägt, den habe ich aufgegriffen. Die Arbeit mit dem Pferd ist Arbeit an sich selbst. Und das hängt bei mir in der Reithalle. Und warum habe ich das da hingehängt? Weil ich gemerkt habe, wenn ich mit dem Pferd arbeite, arbeite ich an meinem Charakter. Ja? Ob ich jetzt ein Träumer bin oder ein Choleriker, ich muss dem Pferd gerecht werden. Ich kann nicht als Träumer oder Choleriker auf dem Pferd enden. Ja? Ich muss mich bewegen. Ich muss mich vielleicht sogar in die Mitte von diesen beiden Dingen bewegen. In gewisser Weise muss ich dem Pferd sagen, muss ich einen Rahmen stecken und auf der anderen Seite muss ich träumen können, was ich mit dem Pferd erarbeiten kann, was ich alles Schönes machen kann. Und da ist ja gut, sie bringen schöne Bilder im Cavallo. Die Leute müssen schöne Bilder sehen, die müssen schöne Bewegungsabläufe sehen. Deshalb bin ich auch froh über jeden, wo beim guten Reiter zuguckt. Ja? Nicht nur um zu motzen, was alles noch besser sein könnte, sondern um Bewegungsabläufe kennenzulernen, wie es sein kann oder vielleicht auch nicht mal. Beim besten Reiter passiert mal ein Taktfehler oder irgendwas. Ja? Aber dass man lernt, es zu erkennen. Und man kann ja eigentlich nur reiten, was man erkennt, oder? Was ich nicht weiß, reite ich doch nicht.
Ja, klar.
Ja, am Anfang ist immer das Wissen oder das Suchen und daraus entsteht das Wissen und dann das Tun. So sehe ich das. Und da entscheidet ja oft auch unser Charakter. Oft kann unser Charakter uns im Wege stehen und kann uns aber auch sehr behilflich sein, wenn man ein agiler Mensch sind, wenn man ein aktiver Mensch sind, dann kann das sehr positiv sein. Nur dürfen wir dann die Ruhe nicht vergessen. Diese Entspannung, diese Pausen.
Ja, ja, da kommt dann das wieder, ne? Also wo man dran arbeiten kann.
Ja, genau.
Ja, ja, finde ich gerade ein sehr schönes Schlusswort eigentlich auch, was Sie jetzt gerade nochmal gesagt haben, mit dem Arbeiten an sich selbst und natürlich auch mit dem Träumen, dass man da immer weiter träumen muss, um eben dann auch weiterzukommen. Ja.
Genau, der Mensch, der keine Träume mehr hat, der ist so gut wie tot. Also ist wichtig, dass wir uns gute Träume erhalten. Ja, nicht nur im Reiten, sondern grundsätzlich. Dass man uns so aus so ein fotografisches Gedächtnis aneignen von schönen Bildern. Ob das jetzt ein Fluss ist oder ob das ein schönes Reiten ist, das tut doch gut.
Ja.
Ja.
Gut.
Vielen Dank, Nathalie, und vielen Dank, Werner Joost. Ich hoffe, das Zuhören hat euch wieder Spaß gemacht. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne oder unseren Newsletter auf cavallo.de. Viel Spaß natürlich auch mit unserer neuen Cavallo-Ausgabe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.